Der rasende Heini. Nur noch selten saß der alte Ohm im Efeubusch und trank das ein oder andere Bier. 93 Jahre alt war er inzwischen, die Gelenke schmerzten und der Weg vom Beutelhaldenweg hinunter wurde immer beschwerlicher. Aber wenn er einmal auftauchte, musste er sich nicht mehr um die Bezahlung seiner Biere sorgen. Seit der Herr Frodo Beutlin Beutelsend verkauft hatte und mit Hamfasts Sohn Sam so plötzlich nach Bockenburg aufgebrochen war, wurde er immer bedrängt zu erzählen, was denn dahinter stecke. Gar nicht zu reden von den Großen auf den schwarzen Pferden, die just gesehen wurden, als Herr Beutlin fort war und überall nach ihm fragten, und von denen einer mit dem alten Gamtschi persönlich gesprochen hatte.
»Schlimme Zeiten stehen uns bevor«, sagte er gerade, als ihm ein zweites Bier gebracht wurde, das ihm einer seiner Bewunderer ausgegeben hatte,
damit seine Kehle nicht austrocknen und er weitererzählen könne.
»Schlimmer noch als damals, als der grausame Winter herrschte. Ihr werdet sehen.«
»Was weißt du denn vom grausamen Winter?« kam es motzend vom Nachbartisch. »Das war doch selbst vor deiner Zeit.« Aber Tim Sandigmann wurde kaum beachtet. Er war schon immer ein miese Peter gewesen und stand darin seinem Vater kaum nach.
»Das ist wahr«, erwiderte der alte Ohm. »Aber den hat nicht mal dein Vater erlebt. Aber der alte Herr Beutlin war dabei gewesen, und er hat mir davon erzählt, als ich noch jung war. Vom rasenden Heini hat er mir zum Beispiel erzählt, das war ein Hobbit, von dem wir heutzutage mehr brauchen könnten.«
»Der rasende Heini?« kam es von einigen jüngeren Zuhörern murmelnd, und einer forderte laut. »Von dem habe ich noch nichts gehört. Erzähl!«
»Der Heini, Heinrich Furchtbüttler, sollte ich sagen, war damals Postausträger im Nordviertel«, begann der Kreis zu erzählen. »Sein Vater war der Herr Adelbart Furchtbüttler, eine alte Familie aus Langkleve, betrieb einen Hof an der Wässer zwischen Langkleve und Nadelholz. Sein Enkel, der Bodo, ist heute noch dort, zieht Gemüse und Kräuter auf seinen Feldern. Die Mutter war eine Bauten aus Ohnbüttel im Westviertel, die Frieda, hat da mit ihrer Familie Weidenkörbe gemacht. Ein junger Bursche war der Heini, hat früh angefangen, für den Postdienst zu arbeiten, wollte mit der Feldarbeit nichts zu tun haben, war immer auf Wanderschaft aus, hat bestimmt das ganze Auenland gesehen. Da war es wohl naheliegend, dass er zur Post geht. Aber sein Bereich war das Nordviertel, und er ist immer nur die Strecke von Nadelholz nach Langkleve, weiter nach Grünfeld und dann zurück bei Hafergut nach Nadelholz gelaufen. Ist ein gutes Stück Weg, und das ging er jede Woche einmal ab. Als nun 1311 der Winter einsetzte, war es direkt unerträglich kalt. Da hatte er viel zu tun, denn die Leute gingen ja kaum noch vor die Tür, wollten aber mit ihren Lieben in Kontakt bleiben. Der Heini war schon recht selbstständig, hatte eine eigene kleine Höhle in Nadelholz. Ein Twin war er nicht mehr, aber auch noch nicht jährig in dem Winter. Unermüdlich ist er seine Postroute abgelaufen, dick eingepackt mit langen Unterhosen aus Wolle und einer Jacke mit Daunen. Sogar Schuhe hat er sich machen lassen. Schuhe! Damals war es so kalt, dass der Brennewein zugefroren ist. Der ganze Fluss war unter so dickem Eis verschwunden, dass man gar zu Fuß auf die andere Seite laufen konnte, wenn man das gewollt hätte.
Wer sollte denn so etwas wollen? Kam ein kurzer Einwand, den der Ohm einfach überging und weitererzählte. Langsam wurden die Zuhörer in die Geschichte gezogen und die weiße Landschaft des kältesten Winters, den die Hobbits je im Auenland erlebt hatten, breitete sich vor ihnen aus. Kalt war es, als Heini, wie ihn alle nannten, erwachte. Sein Atem bildete eine weiße Wolke über ihm und er zog die Decke höher. Brrr, war das kalt. Und dann war auch noch das Feuer ausgegangen. Unwillig quälte er sich aus dem Bett und sprang hektisch in seiner kleinen Höhle herum, um warm zu werden. Als erstes machte er das Feuer wieder an und stellte einen Kessel mit Wasser auf den Herd. Ein heißer Kaffee würde ihn sicher auf die Beine bringen. Draußen war es noch dunkel, und er ließ es gemütlich angehen, deckte sich den Tisch und saß bald bei einem behaglichen Frühstück. Als es draußen anfing zu dämmern, spülte er sein Geschirr, räumte alles an seinen Platz und sah sich zufrieden in seiner Höhle um. Viel gab es nicht zu sehen. Sein Bett mit den dicken Decken, einen Kleiderschrank, der so groß war, dass alle seine Sachen noch einmal hineingepasst hätten, ein Tisch, zwei Stühle, einige Regale, auf denen sein Geschirr stand. Am Fenster hatte er einen Waschtisch. Zwischen diesem und dem Bett stand ein Herd, sein ganzer Stolz. Er hatte 4 Platten für Töpfe. 2 große mit 3 Ringen und 2 kleine mit 1 Ring. Man konnte mit einem Haken die mittlere Platte herausnehmen und je nach Topfgröße einen der Ringe. Außerdem gab es einen großen Ofen, in dem man Brot, Pasteten, Aufläufe und Kuchen backen konnte. Am Fußende des Bettes stand noch eine Truhe mit einigen Matoms, von denen er sich nicht trennen mochte. Aber das war alles, was er besaß, und mehr brauchte er nicht. Das Feuer im Herd war heruntergebrannt und es glühte nur noch träge, als er ein zweites Frühstück in seine Brieftasche gepackt hatte und zum Aufbruch bereit war. 5 Tage würde er nun wieder unterwegs sein. Er trat in die Diele und zog den dicken Vorhang wieder vor die Öffnung, der die Wärme in der Stube halten sollte, warf noch einen prüfenden Blick in seine Speisekammer, zog dann seine dicke Jacke und den Mantel über, den Schal, die Handschuhe und seine Wollmütze und seine Fellschuhe, die er sich in diesem Winter extra hatte anfertigen lassen, denn es war schnell eiskalt geworden. Zum Schluss hängte er sich noch seine Tasche, in der er die Post transportierte und in der nun noch seine Pausenbrote lagen, über die Schulter und griff nach seinem Wanderstab. So trat er vor die Tür und schaute in das trübe Licht des anbrechenden Tages. Die Wege waren einigermaßen frei, nur rechts und links war der vereiste Schnee hoch aufgetürmt. Es hatte schon lange nicht mehr geschneit, es war einfach zu kalt. Um kurz vor 10 war Heini im Postamt angekommen und hatte die Briefe durchgesehen. Sie waren bereits in 3 Stapel sortiert. Einer für seinen Kollegen Bango Kornschneider, der im nördlichen Teil des Westviertels austrug, ein Stapel für ihn selbst und der größte Stapel für Rolo Zaunflicker, der aus Hobbingen kam und die Briefe für Südviertel, Ostviertel und Bockland 2-mal die Woche mit einem Pony abholte und neue Briefe mitbrachte. Das Sortieren übernahm Cedric Wolzee, der die Post in Nadelholz verteilte und die meiste Zeit im Postamt verbrachte, um Pakete anzunehmen, das Porto einzusammeln und eben die abgegebenen und eingesammelten Briefe auf Stapel aufzuteilen. Cedric war schon unterwegs. Er hatte es immer eilig. Bango traf kurz nach Heini ein, und als sie beide ihre Stapel geprüft hatten, setzten sie sich zu einem zweiten Frühstück zusammen und sprachen über ihre Erlebnisse der vergangenen Woche. Viel gab es nicht zu berichten. Es war kalt. So kalt, dass alles Leben eingefroren schien und kaum jemand sein Smial verließ, wenn er nicht unbedingt musste. Bango musste bald los, und als Cedric von seiner Runde zurückkam, machte sich auch Heini auf den Weg. Es war fast Mittag, aber am ersten Tag der Woche, dem Stairtag oder Samstag, wie einige der großen Leute ihn nannten, hatte er es nie eilig. Sein erstes Ziel war Langkleve, und da der Weg, fast 20 Wegstunden, für einen Tagesmarsch zu weit war, lief er nur bis zum Hof seines Vaters und verbrachte die Nacht dort. Das waren etwa 6 Wegstunden und er würde am Nachmittag oder frühen Abend dort sein. So machte er es immer. Am Stairtag zu seinen Eltern, Sonntag nach Langkleve, Montag nach Grünfeld, Drevstag nach Hafergut und Hengstag zurück nach Hause, wo er sich am Meerstag und Hochtag ausruhte. Es war ein angenehmes Leben und er verdiente nicht schlecht. Doch diesmal sollte es anders kommen. Er war von seiner Mutter gut bekocht worden, hatte seine Briefe in Langkleve und Grünfeld abgegeben und neue eingesammelt und machte sich am Drevstag morgen auf dem Weg nach Hafergut. Als er den Ort verlassen hatte, ging es durch einen lichten Wald und er kam an der Hütte der alten Heidemarie Höhlgrund vorbei. Sie galt als etwas sonderlich, aber Heini kannte und mochte sie. Hin und wieder hatte er ihr einen Brief von ihren Kindern vorbeigebracht und ein Bläuschen mit ihr gehalten. Sie war eine nette alte Dame und gab ihm immer ein Stück Kuchen oder ein Brötchen mit auf den Weg. Heute hatte er keinen Brief für sie, aber da der Weg direkt an ihrem Garten vorbeiführte, hatte er es sich zur Angewohnheit gemacht, nach ihr Ausschau zu halten, um sie wenigstens im Vorübergehen zu grüßen. Er sah sie nicht, was ihn bei diesem Wetter auch nicht verwunderte. Aber kaum war er an dem Häuschen vorbei, hörte er ein lautes Kreischen und Jammern und ein knurrendes Kläffen, wie von einem großen Hund. Schnell sprang er über den niedrigen Zaun und lief zum Haus zurück. Und da sah er ihn schon von Weitem, einen großen weißen Wolf. Heini erstarrte mitten im Lauf und wagte keinen Mucks zu machen. Heidemarie konnte er nicht sehen, aber er hörte ihre angsterfüllten Schreie. Der Wolf hatte ihr aufgelauert, als sie auf den Abort wollte, und nun schlich er um den kleinen Holzverschlag und kratzte an der Tür, die die alte Dame von innen fest verschlossen hielt. Leise atmete Heini etwas auf, als er die Lage erfasst hatte. Aber was sollte er tun? Nach Grünfeld zurück würde zu lange dauern. Der Wolf war mindestens so groß wie er und nicht viel kleiner als das Klohäuschen. Was, wenn er es schaffte, es kaputt zu machen? Immer wieder hörte er das Jammern der alten Frau und plötzlich, wie von allen guten Geistern verlassen, bückte sich Heini, griff in den vereisten Schnee zu seinen Füßen, formte einen festen Eisball und zack, warf er ihn dem Wolf an den Kopf. Das Ungetüm heulte auf vor Schmerz, berappelte sich, hatte schnell die Quelle des Wurfgeschosses ausgemacht und rannte knurrend hinter Heini her. Der hatte gar nicht abgewartet, sondern hatte gleich nach dem Wurf auf dem Absatz kehrt gemacht, war über den Zaun auf den Weg gesprungen und rannte nun, was das Zeug hielt. Er hörte den Wolf hinter sich knurrend durch den Schnee rennen. Heini war ein guter und schneller Läufer, aber nun brach er alle Rekorde. Er war nicht feige. Er hatte ja auch noch seinen starken Wanderstock dabei, aber ein Wolf war auch ihm zu viel. So rannte er eine halbe Stunde und legte dabei mehr als eine Wegstunde zurück, bevor er endlich wagte, sich einmal umzusehen. Anfänglich hatte er immer wieder das Knurren des Wolfes vernommen, aber nach und nach war nur noch ein Hecheln zu hören und das wurde immer leiser. Heini bemerkte, dass der Wolf ein ganzes Stück hinter ihm war und immer noch lief, aber er war sehr langsam geworden. Was er dann tat, widersprach jeglichem Hobbitverstand. Er bückte sich, formte noch einen Eisball, ließ den Wolf aufholen, und als er auf etwa 20 Klafter heran war, warf er ihm das Geschoss genau zwischen die Augen. Das Biest winselte kurz und überschlug sich. Heini war sofort wieder losgerannt. Er fühlte sich kein bisschen müde und rannte wie ein Reh den Weg entlang. Den wütenden Wolf hörte er bald wieder hinter sich. Aber er wagte es nun öfter zurückzuschauen und bald wurde ihm klar, dass er schneller war als der Wolf. Nach einer weiteren Meile merkte er, dass der Wolf aufgeben wollte. Er fiel mehr und mehr zurück. Aber angestachelt durch seinen Erfolg blieb Heini stehen, formte wieder einen Eisball und ließ den Wolf herankommen, warf ihm wieder einen Klumpen an den Kopf und startete das Spiel von vorn. Das große Tier jaulte auf, knickte ein und landete wieder unsanft im Schnee. So brachte er seinen Verfolger dazu, ihm 5 Wegstunden hinterherzurennen, reizte ihn immer wieder so sehr, dass er in wilde Raserei verfiel und dem Hobbit folgte. Und dann schließlich, als er gerade wieder eins der Geschosse abbekommen hatte, stürzte er und stand nicht wieder auf. Heini wollte gerade wieder losspurten, hielt aber nun inne und beobachtete den Wolf. Er lag auf der Seite im Schnee und man sah seinen Atem als Dampfwolke aus seinem Maul aufsteigen. Heini verharrte einen endlos erscheinenden Augenblick und langsam kroch ihm die Kälte unter die Kleidung. Da nahm er seinen Stock zur Hand und bewegte sich auf den Wolf zu, Schritt für Schritt. Dessen Atem ging nur noch sehr schwach, und als Heini nur noch 3 oder 4 Ellen vor ihm stand, den Wanderstock zum Schlag erhoben, da versiegte der weiße Dampf aus dem Maul des Wolfes und er gab kein Lebenszeichen mehr von sich. Heini konnte es kaum fassen. War das eine List? Er wartete noch eine gute Weile ab, dann machte er einen weiteren Schritt nach vorn. Der Wolf blieb reglos liegen. Er umrundete das große Tier und näherte sich dann weiter von der Rückseite. Als er auf 1 Elle heran war, stieß er den Körper mit dem Stock an. Es war kaum zu glauben, aber der Wolf war tot, abgehetzt und im Schnee erfroren. Ungläubig verharrte Heini noch einen Moment, doch langsam wurde ihm seine Tat bewusst und Stolz begann seine Brust zu schwellen. Er hatte einen Wolf erlegt, er ganz allein, einen so großen. Etwas übermütig und ein wenig unsicher, ob der Wolf wirklich tot war, schlug er ein paar Mal mit dem dicken Ende seines Wanderstocks auf den Kopf des Ungetüms ein. Der zeigte keine Regung mehr, und als Heini sich endlich traute, ihn zu berühren, merkte er schnell, dass der Körper kaum noch Wärme hatte und schon ganz steif war. Er öffnete seine Tasche und verzehrte erst einmal eine Stulle, die er sich für unterwegs eingepackt hatte. Dabei fasste er den Entschluss, seine Trophäe mitzunehmen. Er band dem Kadaver ein Seil um und konnte ihn so hinter sich herziehen. Es war noch lange vor Mittag und Heini hatte bereits gut die Hälfte der Strecke nach Hafergut hinter sich gebracht. Aber mit dem Wolf im Schlepptau ging es nun sehr viel langsamer und so kam er erst in Hafergut an, als es schon dunkel wurde. Verwundert hörte man seine Erzählung an und er merkte, dass ihm nicht alle glaubten. Sie waren eher der Meinung, er habe den toten Wolf gefunden und sich die Geschichte ausgedacht. Aber Heini war stolz auf sich und gab den Wolf bei einem Kürschner ab, der ihm das Fell abziehen und haltbar machen sollte. So beendete er diese Woche in Nadelholz als ein neuer Hobbit. Er war ein anderer geworden. Doch auch in seinem Heimatort kaufte man ihm seine Geschichte nicht ab. Heini störte sich nicht daran. Er wusste, wie es sich zugetragen hatte, und das verlieh ihm eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Die letzte Woche des Jahres begann und er machte sich wieder auf den Weg. Diesmal ging er viel wachsamer durchs Land, schaute öfter in die Ferne über die weiten, weiß glitzernden Schneefelder, die Bäume mit ihren Schneehauben und die verschneiten Orte, durch die er lief. Und so kam er am Montag wie gewohnt nach Grünfeld. Und dort erwartete ihn eine große Überraschung. Er wurde willkommen geheißen und gefeiert, und er dachte schon, er bekäme endlich die Anerkennung dafür, dass er einen Wolf zur Strecke gebracht hatte. Umso erstaunter war er, dass man davon nichts wusste. Die Leute feierten ihn für seinen Mut, mit dem er der alten Frau Hüllgrund aus der Notlage geholfen hatte. Die hatte ihn nämlich erkannt. Sie war aus ihrem Gefängnis heraus, kaum dass der Wolf losgelaufen war, und sah Heini noch rennen. Entsetzliche Sorgen hatte sie sich gemacht, und dann hatte sie allen in Grünfeld von dem tapferen Heinrich Furchtbüttler erzählt. Und nun war er wieder da, und die Leute feierten ihn und wollten seine Geschichte hören. Und endlich glaubte man ihm, denn die Kratzspuren am Klohäuschen der alten Höhlgrund und die Wolfsspuren im Schnee hatten einige Zuhörer mit eigenen Augen gesehen. Und den Bericht von Heidemarie konnte man auch nicht einfach wegleugnen. So bekam er eins ums andere Bier ausgegeben. Doch am nächsten Tag rief die Pflicht wieder und Heini machte sich auf den Weg. Als er bei Heidemarie vorbeikam, trat diese aus dem Haus. Sie hatte den ganzen Morgen gewartet und schenkte ihm nun selbstgemachte Marmelade und ein paar ihrer besten Brötchen mit Schinken und Käse belegt für unterwegs. Außerdem gab sie ihm ein paar warme, selbstgestrickte Socken, wünschte ihm gute Jultage und ließ ihn ziehen. So verging die Woche und er kehrte mit seinem Wolfspelz nach Hause, was einige seiner Skeptiker verstummen ließ. Einen weiteren Wolf hatte er aber nicht mehr gesehen, obwohl er angestrengt Ausschau gehalten hatte. Am 2. Jul machte sich Heinrich wieder auf den Weg. Seinen Eltern brachte er als Geschenk das Wolfsfell mit, Am Anfang des neuen Jahres 1312 hatte sich die Nachricht so weit verbreitet, dass man ihn überall achtungsvoll als Wolfsbezwinger bezeichnete. Und inzwischen waren auch die Nachrichten angekommen, dass immer mehr Wölfe aus dem Norden ins Auenland kamen. Sie hatten den zugefrorenen Brandywein überquert und die Kälte und der Hunger trieb sie immer weiter nach Süden. Und so kam es, dass Heinrich am 9. Nachjul noch einmal Gelegenheit bekam, einen Wolf zu erlegen. Er hatte ihn kurz vor Grünfeld im Wald umherstreifen sehen. Angespornt durch seinen ersten Erfolg und die lobenden Stimmen der Hobbits hat er ihn sogleich angegriffen und dann auf die gleiche Weise wie den ersten Wolf zu Tode gehetzt. In jeder Gaststätte im ganzen Nordviertel war er das Gesprächsthema Nummer 1. Den zweiten Wolf hatte er nach Grünfeld gebracht und sein Fell zierte eine Woche später seine Höhle in Nadelholz. Der Solmat kam und der Winter blieb so eisig wie bisher. Heini genoss den Zuspruch, den er überall bekam, und auch die unzähligen Aufforderungen, seine Wolfsgeschichten in allen Einzelheiten zu erzählen, denen er gerne nachkam. Und am 7. Solmath schließlich erspähte er wieder einen Wolf im Wald, zwischen Langklebe und Grünfeld. Es war ein besonders großer, aber er sah ihn nur, weil sein strahlend weißes Fell deutlich gegen den dunkleren Hintergrund eines Busches abstach. Aber ach, er war unvorsichtig geworden und bewarf den Wolf in gewohnter Manier mit einem Eisball, ohne sich weiter umzusehen. Der Wolf sprang wütend auf und folgte ihm. Doch als Heini sich nach einem langen Spurt einmal umdrehte, merkte er, dass es nicht nur ein Wolf war, der ihm folgte. Er hatte den Leitwolf eines ganzen Rudels erzürnt, und dieses rannte ihm nun breit gefächert hinterher und versuchte, ihm vom Weg abzudrängen. Heini bekam es mit der Angst zu tun. Er rannte und rannte. Er kam nicht in Grünfeld an. Und auch nach Hafergut wurde keine Post mehr gebracht. Aber in den Wirtschaften allerorts hörte man nun immer öfter, dass jemand Heini über ein Feld habe rennen sehen, gefolgt von einem ganzen Rudel weißer Wölfe. Bald schon prägte sich der Begriff der rasende Heini. Und immer wieder gaben Leute vor, ihn gesehen zu haben, nördlich von Langklebe, in den Wäldern bei Grünfeld oder in der Nähe von Hafergut. Selbst in Nadelholz wollte man ihn gesehen haben, wie er durch den Bindwehwald flitzte. Aber Heini tauchte nicht mehr auf und die Post blieb für lange Zeit liegen, bis man einen Ersatzmann für ihn gefunden hatte. Damit schien die Geschichte zu Ende zu sein. Die Zuhörer hatten gespannt gelauscht. Selbst Tim Sandigmann hatte den alten Ohm nicht unterbrochen. Aber als der Erzähler demonstrativ seinen Krug umdrehte und nicht ein einziger Tropfen Bier auf den Tisch fiel, kam Leben in die Truppe. Gleich drei Hobbits riefen nach dem Wirt und bestellten noch ein Bier. Der Wirt eilte sich, denn auch er hatte den Worten gespannt gelauscht. Als der Ohm endlich einen tiefen Zug aus dem frischen Krug genommen hatte, fuhr er fort. Es war Mitte Rete. Der Winter klang langsam aus. Aber er war so streng gewesen, dass viele Hobbits Not litten, denn die für den Winter angehäuften Vorräte waren schneller zur Neige gegangen als sonst. Viele Pflanzen und Tiere waren bei den tiefen Temperaturen erfroren. Die Hobbits versuchten ihre Speisekammern häufig durch Jagen aufzubessern, denn mit Feldfrüchten würde es noch eine ganze Weile dauern. Robin, ein Junge aus Grünfeld, hatte sich einer Gruppe Jäger angeschlossen, die im östlichen Wald ihre Fallen kontrollierten. Viel zu holen gab es nicht, denn auch die Tiere des Waldes waren sehr dezimiert worden. Bereits auf dem Rückweg hatte Robin plötzlich zwischen den Bäumen ein Kaninchen gesehen. Schnell hatte er sich geduckt und nach einem Stein gesucht. Die anderen waren einfach weitergegangen und hatten nicht bemerkt, dass er nicht mehr bei ihnen war. Der Junge war 12 Jahre alt. Aber er konnte schon Steine werfen wie ein Großer, und es fiel ihm nicht schwer, einen Spatzen aus 30 Klaftern Entfernung aus einem Baum zu holen. Langsam erhob er sich, das Kaninchen nicht aus den Augen lassend, und schlich in bester Hobbit-Manier an eine geeignete Stelle, um seine Beute zu treffen. Er holte aus und warf. In diesem Moment sprang ein Wolf aus dem Schatten und schnappte Robin das Tier direkt vor der Nase weg. Aber der Stein traf, nicht wie beabsichtigt, das Kaninchen, sondern den Wolf an der hinteren Flanke. Und der Wurf war hart, da er darauf ausgelegt war, das Kaninchen mit einem Mal zu töten oder zumindest bewusstlos zu schlagen. Der Wolf knurrte böse und seine feine Nase ließ ihn den jungen Hobbit schnell ausmachen. Das tote Kaninchen rutschte aus seinen Fängen, als er den doch sehr viel lohnenswerteren Happen in Augenschein nahm. Kaum hatte sich Robin von dem ersten Schrecken erholt, sprang er auf den nächsten Baum zu und kletterte flink hinauf. Er schaffte es gerade so, aus der Reichweite des Wolfes zu kommen, der knurrend und schnappend immer wieder an dem Stamm nach oben sprang. Robin bekam Angst. Es war fast dunkel. Würden die anderen sein Fehlen bald bemerken und schnell zurückkommen? So vergingen bange Minuten und Robin hatte seine Furcht gerade so weit im Griff, dass er um Hilfe rufen wollte. Aber ganz plötzlich jaulte der Wolf laut auf. Er war unablässig um den Stamm herumgeschlichen, als ihn ganz unvermittelt ein dicker Eisklumpen am Kopf traf. Wütend raste der Wolf davon, dem Angreifer hinterher, den Robin im Dunkeln nicht ausmachen konnte. Aber er meinte, ein helles Lachen zu hören. Nach fast einer Stunde, Robin hatte sich nicht getraut, vom Baum zu klettern, sah er ein Licht durch die Bäume leuchten, dann mehrere. Stimmen wurden laut, die nach ihm riefen, und Robin schrie erfreut und mit Tränen der Erleichterung in den Augen eine Antwort. Er wurde erst ausgeschimpft und kam fast nicht dazu, seine Geschichte zu erzählen. Und als er es tat, glaubte man ihm nicht. Aber da lief er zu der Stelle, wo der Wolf das Kaninchen hatte fallen lassen. Es lag noch immer da in einem großen roten Feld aus Blut, das den Schnee getränkt hatte. Da glaubten sie dem Jungen, und gleich kam ihnen wieder der rasende Heini in den Sinn.